Du bist auf der Suche nach einem Lichtmoment im Trubel des Alltags, nach einer kurzen Auszeit? Dann gönne dir unseren aktuellen Glaubensimpuls mit segensreichen Worten auf dem Weg. To go, zeit- und ortsunabhängig. Nimm dir einen Moment Zeit und genieße Herzensworte voller Kraft, Mut, Trost und Zuversicht. Gute Signale senden. Hört dazu Ausschnitte aus Römer 12. Ich ermutige euch, Geschwister, verlasst euch auf Gottes Mitgefühl und bringt eure Körper als lebendige und heilige Gabe dar, an der Gott Freude hat. Eure Liebe sei ohne Hintergedanken, nennt das Böse beim Namen und werft euch dem Guten in die Arme. Liebt einander von Herzen wie Geschwister und übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Haltet euch mit eurer Begeisterung nicht zurück, lasst euch von der Geistkraft entzünden und setzt euch für die Lebendige ein. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Haltet durch, wenn ihr in Not seid und hört nicht auf zu beten. Teilt das, was ihr habt, mit den heiligen Geschwistern, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. Segnet die, die euch verfolgen, setzt auf das Gute in ihnen und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Glücklichen und weint mit den Traurigen. Zieht alle an einem Strang und richtet euch dabei nicht an den Mächtigen aus, sondern lasst euch zu den Erniedrigten ziehen. Bildet euch nicht zu viel auf eure eigene Klugheit ein. Wie sieht es bei euch aus mit guten Vorsätzen für das neue Jahr 2026? Habt ihr euch etwas vorgenommen, so nach dem Motto, ich will mehr Sport machen, ich will 3 Kilo abnehmen, ich will öfter mal das Handy weglegen? Vielleicht sind eure guten Vorsätze schon ein bisschen abgenutzt. Es könnte auf den ersten Blick so erscheinen, als wenn Paulus im 12. Kapitel des Römerbriefes nochmal eine geballte Ladung guter Vorsätze hinterher schickt. Lauter Appelle für gutes christliches Leben. In unserem Briefabschnitt insgesamt 16. Aber mal ehrlich, wie viele habt ihr euch davon gemerkt? Zu jeder dieser Anweisungen können wir nicken und zustimmen, und das nicht nur oberflächlich. Es sind ja gute Vorhaben. So einfach ist gut sein. So kann christliches Leben gehen. So gelingt gutes Zusammenleben. Aber insgesamt ist es doch zu viel. Seid jederzeit gastfreundlich, hört nicht auf zu beten, zieht alle an einem Strang. 16 lebenswerte Imperative. Wenn wir aber nur die Aufforderungen hören, haben wir das Wesentliche überhört. Die ganze lange Betrachtung zu gutem Leben im 12. Kapitel des Briefes an die Gemeinde in Rom leitet Paulus ein mit einer grundlegenden Zusage. Im wahrsten Sinne grundlegend. Gottes Mitgefühl legt die Grundlage für unser mitmenschliches, mitfühlendes Handeln. Das ist die Grundlage unseres Handelns und das ist die Motivation unseres Lebens. Weihnachten ist noch nicht lange vorbei. Paulus erzählt keine Weihnachtsgeschichte von einem Kind in der Krippe, das den Menschen Gottes Liebe greifbar macht, aber von Gottes Liebe, die zur Welt kommt, zu den Menschen seines Wohlgefallens, spricht Paulus hier durchaus. In Gottes Kind kommt Gottes Mitgefühl zur Welt. Paulus' Absicht, seine Weihnachtsbotschaft lautet so: Weil ihr Gottes Mitgefühl im Rücken habt, weil ihr Gottes geliebte Kinder seid, ebenso wie das Kind in der Krippe, wird eure Liebe ohne Hintergedanken sein, ihr werdet das Böse beim Namen nennen und euch dem Guten in die Arme werfen. Ihr werdet segnen und nicht fluchen, ihr werdet euch mit den Glücklichen freuen und werdet mit den Traurigen weinen. Es geht Paulus darum zu entfalten, wie sich die Liebe Gottes in unserem Alltag zeigt. Wie geben wir seine Liebe konkret weiter? Was macht das mit uns in unserem Leben, dass wir von Gottes Liebe berührt sind, in unserem Alltag? Es geht darum, wie unser Glaube in unser Leben ausstrahlt. Und diese Aufforderungen in Paulus nachweihnachtlicher Lebensbetrachtung sind gute Beispiele. Aber ich möchte einwerfen, halt Paulus, nicht alles auf einmal, sonst rauscht es vorbei. 16 gute Vorsätze für christliches Leben, alle nicken und stimmen zu und weiter ist nichts passiert. In der Diskussion um gesellschaftliche Probleme und Schieflagen fällt immer wieder auf, wie schnell der Vorwurf erhoben wird, Die Betroffenen würden alleingelassen. Das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, mit dem, was mich betrifft, was mich bedrängt und bedroht, gesehen zu werden. Mitgefühl und Solidarität. An dieses Mitgefühl erinnert Paulus. Zuallererst Gottes Mitgefühl für seine Menschen. Und ich, ja ich, kann Gottes Mitgefühl in die Welt spiegeln. Wenn ich dieses Mitgefühl im Rücken habe, macht mich das frei für andere. Wenn ich dieses Mitgefühl im Herzen habe, beginne ich zu fragen, was dient der anderen, was tut dem anderen gut. Paulus betont Gottes Mitgefühl für seine Menschen und alle Aufforderungen, die sich anschließen, sind die Einladung, dieses Mitgefühl in unserem Handeln wiederzuspiegeln. Freut euch mit den Glücklichen und weint mit den Traurigen. Heißt ja, lasst niemanden mit seinen Bedürfnissen und Emotionen allein. Dieses Widerspiegeln ist eine normale menschliche Reaktion. Das ist so, weil es kleine Nervenzellen in unserem Gehirn gibt, die sogenannten Spiegelneuronen, die uns mitempfinden lassen, was andere erleiden. Wenn wir sehen, dass ein anderer Mensch Schmerzen erleidet, dann leiden wir mit. Und sei es nur, dass ich sehe, wie sich jemand mit dem Messer in den Finger schneidet. Dann reagiert unser Gehirn ähnlich, als sei uns das selbst passiert. Wir zucken zusammen und ziehen die Hand weg. So wirken unsere Spiegelneuronen. Sie spiegeln, was wir bei anderen sehen, in unser eigenes Empfinden. Neurobiologisch betrachtet geht es meist gar nicht anders, als dass wir mitfühlen. Unser Gehirn ist mit einem System von Nervenzellen ausgestattet, das auf Empfindungen und Erfahrungen anderer so reagiert, als wären wir selbst betroffen. Mitgefühl, Empathie ist also etwas ganz Natürliches. Doch Paulus erinnert uns in einer Abfolge von Imperativen nochmals ausdrücklich daran. Freut euch mit den Glücklichen und weint mit den Traurigen. Da sehen wir jemanden weinen und manchmal können wir gar nicht anders als mitweinen. Da rührt mich die Trauer eines lieben Menschen selbst zu Tränen. Und ich glaube tatsächlich, mitweinen kann helfen. Denn es zeigt, ich verstehe deine Tränen und nehme sie ernst. Ich fühle mit, was dich so traurig macht. Da lasse ich mich auf die Gefühlswelt des Gegenübers ein. Vielleicht besucht man eine alte Dame im Seniorenheim. Sie weiß, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Ihr kommen die Tränen. Wir teilen einen Moment intensiver Stille. Da klopft es an der Tür, ihr Sohn steht im Zimmer. Er klopft seiner Mutter kräftig auf die Schulter und sagt laut, Kopf hoch, Mutti, das wird schon wieder. Gut gemeint, aber eben nicht gut, weil beide es besser wissen. So bleiben beide mit ihrem Kummer allein. Mitweinen, hier jetzt verstanden im Sinne echter Empathie, das Leid des anderen durch Mitgefühl würdigen, ist ein erster Schritt. Und für uns als Christenmenschen auch ein ganz wichtiger Schritt, weil wir die, die Grund haben zu weinen, nicht allein lassen. Auch dann noch dabei bleiben, zuhören, ernst nehmen und auch mal mitweinen, ist und bleibt der wichtigste erste Schritt. Ein weiterer muss folgen. Der nächste Schritt wäre mit meinem Gegenüber, wenn er oder sie das will, nach Wegen suchen, wie es weitergehen kann. Wie kannst du mit dem Schmerz leben? Und wie und wann kannst du deine Traurigkeit vielleicht auch überwinden? Zu deiner Zeit, auf deinem Weg. Ich finde es berührend, wenn eine Trauerfamilie nach der Beerdigung eines lieben Angehörigen beim anschließenden Kaffeetrinken zusammenkommt. Da wird zusammen geweint und unter Tränen werden Erinnerungen ausgetauscht. Und dann sind es eben bald nicht mehr nur traurige Erinnerungen, da werden dann auch gute und heitere Geschichten erinnert. Weißt du noch? Und so langsam geht das Weinen in Lächeln über. Beim Beerdigungscafé kann auch gelacht werden, ein Schritt zurück ins Leben. Lachen und weinen, beides gehört zum Leben. Und wie gut ist es, wenn wir bei beidem aneinander Anteil nehmen? Auch Lachen steckt an. Freut euch mit den Glücklichen. Das fällt nicht schwer. Es geht nicht nur ums Mitfühlen und Mitweinen, es geht durchaus auch ums Fröhlichsein. Also auch sehen, was mein Leben gut und schön und fröhlich macht und andere daran Anteil haben lassen. Im Gottesdienst bringen wir vor Gott, was uns belastet an Sorgen und Kummer und Schuld. Herr, erbarme dich. Doch genauso wichtig ist es, dass wir unser Lob vor Gott bringen, was uns freut und stärkt und aufbaut. Und Lust am Leben bereitet. Allein Gott in der Höhe sei er. Wie gut ist es, auch davon zu erzählen, zu singen und andere daran Anteil haben zu lassen. Lachen und Freude stecken an. Wie gut ist es, das so weiterzugeben. Freut euch mit den Glücklichen und weint mit den Traurigen. Das ist für uns Christen nicht nur die Wirksamkeit der Spiegelneuronen. Das ist gute Praxis des Glaubens. Denn das Anteilnehmen und auch das Anteilgeben stärken uns im Leben. So können wir Halt und Kraft finden in einer guten Gemeinschaft, einer Gemeinschaft der Mitfühlenden. Da kann in der Welt etwas ausstrahlen von Gottes Gnadenplan für alle. Bleibt behütet.